Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist Kate Malaike. Heute wird ja weltweit der nationalsozialistischen Novemberpogrome gedacht. Und in einer Videobotschaft unter anderem von Bundespräsident Steinmeier heißt es dazu: Auch über 80 Jahre danach seien die dunklen Schatten der Vergangenheit nicht von unseren Straßen verschwunden. Das gilt auch für Judenfeindlichkeit an Schulen. Um dieser besser zu begegnen, fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung jetzt auch Maßnahmen für die Lehrerbildung. Und wir hören Felix Klein dazu gleich im Interview. Und berichten auch über eine neue Forsa-Umfrage zum Stand der Inklusion in Corona-Deutschland. Der Umgang mit Judenfeindlichkeit und Rassismus sollte ein verbindlicher Bestandteil der Lehrerausbildung werden. Das fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein. Und angesichts des wachsenden Judenhasses sieht er auch die Schulen in der Pflicht, jüdisches Leben als Teil der kulturellen Vielfalt in Deutschland stärker sichtbar zu machen. Hallo, Herr Klein.
Hallo.
Heute ist der 9. November, ein für Deutschland geschichtsträchtiger Tag. 1938 gab es brennende Synagogen. Die Reichspogromnacht war, wie wir alle wissen, Vorbote des Holocaust. Was denken Sie in Bezug auf Schulen am heutigen Tag?
Die Schulen sollten den heutigen Tag zum Anlass nehmen und noch einmal das totale Versagen, das 1938 in der deutschen Gesellschaft existierte, sich vor Augen zu führen und sich zu fragen, wie würden wir heute mit Diskriminierung, Ausgrenzung und eben auch Judenhass umgehen? Was sind die richtigen Schlüsse, die wir aus den damaligen Ereignissen führen müssen für unser Handeln heute?
Denn es besteht Handlungsbedarf. Die Judenfeindlichkeit wächst auch an unseren Schulen wieder. Wie zeigt sich das eigentlich? Was wissen wir genau darüber?
Das Wort Du Jude ist leider verkommen zu einem Schimpfwort auf vielen deutschen Schulhöfen. Wir erleben, dass muslimische Schülerinnen und Schüler nicht zum Unterricht erscheinen wollen, wenn der Holocaust thematisiert werden soll. Und es gibt auch absolut nicht hinnehmbare Chats von Schülergruppen, wo zum Beispiel ein Bild von Anne Frank gezeigt wird mit einer Werbung für Tiefkühlpizza unterlegt, wo dann steht die Ofenfrische. Und Lehrerinnen und Lehrer sind oftmals nicht in der Lage, mit diesen antisemitischen Dingen umzugehen.
Es gibt eine Meldepflicht für antisemitische Vorfälle an Schulen, aber nicht in jedem Bundesland. Sie fordern das seit längerem. Warum haben wir da keine einheitliche Regelung?
Das liegt am Föderalismus in Deutschland. Bildung, Schule, das ist Ländersache. Da geht jedes Land eben eigenständig damit um. Aber ich glaube wirklich, dass eine Meldepflicht in allen Bundesländern angezeigt wäre. Das zeigt auch die Erfahrung in einigen Bundesländern, wo wir die Meldepflicht schon haben. Die sind sehr gut, denn derartige Vorfälle werden dann zum Anlass genommen, offen über Antisemitismus zu diskutieren. Und es gibt gar keine Diskussion darüber, ob sowas gemeldet werden muss. Und auch keine Diskussion darüber, dass man das reduziert auf einen Vorgang zwischen Täter und Opfer, sondern eben die ganze Schulgemeinde damit zu befassen. Und wie gesagt, die Erfahrungen und auch die Schlüsse, die wir daraus ziehen können, sind sehr gut.
Also keine Toleranz für jedweden Hass und Feindlichkeit. Bundesfamilienministerin Giffey hat jetzt auch noch mal angesichts der jüngsten islamistischen Anschläge gefordert, dass eben die Schulhöfe auch gegen Islamismus vorgehen müssen. Das heißt also, an den Schulhöfen muss was passieren. Sie haben gerade eben die Lehrkräfte angesprochen. Wie stellen Sie sich vor, dass die Lehrerausbildung sich auf dieses Thema einstellen sollte?
Ja, zum einen glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Lehrer verpflichten, während ihrer Ausbildung einen Gedenkstättenbesuch zu machen, damit sie auch die Geschichte kennen. Es muss verpflichtend sein, die Entstehung des Staates Israel zu kennen, denn der Antisemitismus, der heute auf den Schulhöfen verbreitet ist, hat oftmals mit der Entstehungsgeschichte von Israel zu tun oder oftmals werden jüdische Schüler für das verantwortlich gemacht, was in Israel passiert, was nicht hinnehmbar und antisemitisch ist. Dann sollten die Lehrerinnen und Lehrer aber auch die Rechtslage kennen. Sie sollten Antisemitismus als solchen erkennen. Verfolgung von Antisemitismus scheitert ja oftmals daran, dass er gar nicht erkannt wird und das muss sich ändern. Und dann sollten auch die Lehrer in der Lage sein, ihre Rechte einzufordern, Rückhalt bei ihren Schulleitungen und auch bei den Schulbehörden ganz genau kennen und einfordern. Und hierfür müssen sie natürlich auch die rechtlichen Voraussetzungen kennen. Und das sollte Gegenstand der Lehrerausbildung sein.
Als wir gerade über die Meldepflicht gesprochen haben, haben Sie den Föderalismus angesprochen, der eben unterschiedliche Regelungen möglich macht. Das gilt ja auch bei der Lehrerausbildung. Wie wollen Sie denn erreichen, dass es eben ein verbindlicher Bestandteil der Lehrerausbildung in ganz Deutschland wird?
Ich glaube, wir müssen das zur Prüfungsvoraussetzung machen für das zweite Staatsexamen, dass das eben ein prüfungsrelevantes Fach wird, Umgang mit Rassismus und Antisemitismus. Und das kann man durch Ausbildungsgegenstände. Ich glaube, es gibt einige Institute in Deutschland, die auch Ausbildungsmodule hierfür bereitstellen könnten. Da könnten dann alle Lehrerausbildungsanstalten das anfordern und eben diese Module anwenden. Und noch einmal, es ist ganz einfach, dass man das zur Zulassungsvoraussetzung für das zweite Staatsexamen zur Ausübung des Lehramtes macht.
Schulstoff, Lehrbücher, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Was müsste da aus Ihrer Sicht verändert werden? Denn da ist ja wohl auch noch einiges im Argen.
Jüdinnen und Juden werden leider oftmals nur als Opfer dargestellt. Die Geschichte des Antisemitismus wird erst vermittelt, wenn der Holocaust im Geschichtsunterricht dran ist. Das muss sich ändern. Wir müssen viel stärker als bisher darstellen, dass jüdisches Leben immer schon zu Deutschland gehört hat, dass es ein integraler Bestandteil der deutschen Geschichte ist, dass auch Jüdinnen und Juden zur Stärke unseres Landes beigetragen haben und auch, dass jüdisches Leben auch nach 1945 weiter existierte. Das ist leider so, dass in Schulbüchern oftmals so getan wird, als sei die Geschichte des Antisemitismus und auch jüdisches Leben zu einem Ende gekommen 1945. Aber es ging ja weiter und diese Realität muss weiter vermittelt werden. Hier bietet jetzt das Themenjahr jüdisches Leben, das wir im nächsten Jahr begehen werden, eine gute Gelegenheit, denn dort wird es eine Vielzahl von Veranstaltungen und Initiativen geben, die jüdisches Leben sichtbar machen wird. Und da werden viele Menschen sich auch die Augen reiben, glaube ich, wie stark jüdisches Leben Deutschland auch mitgeprägt hat.
Wir haben jetzt viel über Defizite an den Schulen gesprochen. Was ist denn positiv zu nennen, was im Hinblick auf Antisemitismus oder Erinnerungskultur an deutschen Schulen läuft? Was fällt Ihnen da besonders ein?
Ich glaube, was gut läuft, ist, dass die Menschen auch in den Schulen erkennen, dass Antisemitismus nicht nur die jüdische Gemeinschaft betrifft, sondern uns alle, dass wir mit den ganzen Projekten und auch Aktivitäten nicht nur natürlich auf die jüdische Gemeinschaft zielen, die sind natürlich die Ersten, die betroffen sind, aber dass es uns alle angeht, dass antisemitische Vorurteile und Stereotype eben vor allem bei der nichtjüdischen Bevölkerung Teil der Arbeit ist. Und das ist sehr gut. Ich freue mich auch wirklich immer wieder über sehr, sehr engagierte Lehrkräfte, die auch neue Wege gehen, die zum Beispiel Austausch mit Israel machen, die über Israel informieren und auch ansonsten interaktiv klar machen, dass zum Beispiel auch Menschen mit Migrationshintergrund absolut einbezogen werden müssen und auch Brücken gebaut werden müssen, was die Erinnerungskultur der Herkunftsländer angeht. Da gibt es, wie gesagt, sehr gute Ansätze und die möchte ich weiter bestärken.
Felix Klein war das in Campus und Karriere. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung fordert unter anderem, dass der Umgang mit Judenfeindlichkeit und Rassismus verbindlicher Teil der Lehrerausbildung werden sollte. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Klein.
Danke auch.
Wie schaffen wir lebendige Erinnerungskultur? In Berlin im Stadtteil Grunewald entsteht als Antwort auf diese Frage gerade eine neuartige Verbindung, ein ganzer Gedenkcampus nämlich. Er soll beim Gleis 17 am S-Bahnhof gebaut werden und nicht nur das schon vorhandene Mahnmal dort integrieren, sondern auch 150 neue Studentenwohnungen. Thomas Glatt hat sich das angeschaut.
Nächste Station. Grunewald, Aufstieg links.
Hier begannen im Oktober 1941 die ersten Berliner Massendeportationen. Heute erinnert daran das Mahnmal Gleis 17 am Ende des Tunnelgangs im S-Bahnhof. Die Treppe hoch liegt noch das alte Schottergleis. Parallel verlegte Stahlgussplatten erinnern an Datum, Anzahl der Deportierten und den Bestimmungsort: Riga, Warschau, Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau. An den Gedenktafeln liegen frische Blumen. Für die einen ein Ort, um innezuhalten, für andere nicht.
Immer wieder, wenn man an diesem Ort vorbeigeht, ist es eigentlich ein trauriger Anblick. Und viele Leute, die dort vorbeigehen, registrieren auch gar nicht, um welchen Ort es sich letztendlich dort handelt.
Sagt die Kultur- und Sozialwissenschaftlerin Elke Vera Kutowski vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäische Studien an der Universität Potsdam. Hinter Gleis 17 liegt heute eine gut 20.000 Quadratmeter große Brache, ein Hundeauslaufplatz. Das soll sich bald ändern.
Die Stiftung hat das angrenzende Gelände an Gleis 17 käuflich erworben. Die Signale stehen alle auf grün,
sagt Julius Schöps, Vorstandsvorsitzender der Moses-Mendelssohn-Stiftung und Gründungsdirektor des Moses-Mendelssohn-Zentrums. Die Stiftung will hier einen Gedenkcampus mit 150 Wohnungen für Studierende errichten. Eine rund 20 Millionen Euro Investition. Elke Vera Kutowski.
Es wird einen Ausstellungsraum geben mit einem History Lab. Aber das Grundstück ist sehr groß und wir wollen eben auch drumherum die Landschaft, das Gelände auch als Gedenkort gestalten. Und da sind wir natürlich auch interessiert, junge Studierende, die sich mit der Landschaftsarchitektur beschäftigen, zu motivieren, sich Gedanken zu machen.
In einer Dauerausstellung soll der Opfer des Nationalsozialismus gedacht werden. Auf dem Freigelände werden nach dem Vorbild der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem Bäume für die Menschen gepflanzt, die damals den Juden halfen, sie versteckten oder ihnen zur Flucht verhalfen. Darüber hinaus sollen ganz neue Konzepte für eine moderne Gedenkkultur entwickelt werden. Dafür möchte Julius Schöps Studierende aus verschiedenen Disziplinen an den Campus holen.
Architekturstudenten, Studenten der Geschichte, der Kulturwissenschaften, der Literatur. Und die wollen wir zusammenbringen, um entsprechende Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Wir werden zusammenarbeiten mit den Hochschulen der Region, insbesondere natürlich mit der Universität Potsdam, wo wir die jüdischen Studien aufgebaut haben vor vielen Jahren, aber auch mit den angrenzenden Universitäten, also Humboldt-Universität, der Freien Universität und so weiter. Der Ort ist für Studenten hervorragend, das ist nicht weit in die Stadt hinein und es ist nicht weit nach Potsdam.
Die Campusarbeit soll in die regulären Studiengänge mit eingebunden werden. Gedenkkonzepte könnten beispielsweise zum Thema für Bachelor- und Masterarbeiten werden. Zudem will die Stiftung 8 bis 10 Stipendien für Campusbewohner ausloben, um den Zuzug finanziell attraktiver zu machen. Die Verbindung eines Studentenwohnheims mit einer Gedenkstätte wie am Gleis 17 ist bundesweit neu. In spätestens 4 bis 5 Jahren soll die Anlage fertig sein. Der Else-Uri-Campus, benannt nach der Kinderbuchautorin Else Uri, Verfasserin der einst populären Kinderbuchreihe Nesthäkchen. Sie wurde im Januar 1943 in Auschwitz ermordet. Eine von mehr als 50.000 Jüdinnen und Juden, die von Berlin aus in ein Konzentrationslager deportiert wurden.
Wir sprechen hier von Zahlen. Uns ist daran gelegen, hinter diesen Zahlen auch die Menschen wieder aufleben zu lassen und zu recherchieren und die Ergebnisse dann in eine Datenbank einzuspeisen, dass wir möglichst viele biografische Daten, möglichst auch Bildmaterial und so weiter einspeisen und daraus eine Datenbank entwickeln.
Auch das ist eine Aufgabe für die künftigen Studierenden auf dem Gedenkcampus, diesen Schicksalen im Einzelnen nachzugehen.
Vor ein paar Wochen, zwischen Mitte September und Mitte Oktober, haben über 2000 Lehrkräfte bundesweit per Telefon Interviews gegeben, und zwar für eine Forsa-Umfrage zum Thema Inklusion. Wie funktioniert sie? Wo hakt sie bei der derzeitigen Corona-Lage? Und heute wurden die Ergebnisse bekannt gegeben, zeigen, dass es beim gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung weiter große Defizite gibt. Thomas Wagner mit einem Blick nach Baden-Württemberg.
Wer nicht hören kann, muss von den Lippen ablesen. Und das ist schwierig in Corona-Zeiten, in denen eine Maske im Schulunterricht Pflicht ist.
Mit Ausnahme derjenigen, die hörbehindert sind, weil es für diese Schülerinnen und Schüler besonders wichtig ist, die Mundbewegungen der anderen Sprecher beobachten zu können. Und das geht hinter der Maske natürlich nicht mehr.
Hans Weber ist Schulleiter des Gymnasiums Überlingen. Maskenpflicht hier, die Nöte einiger hörbehinderter Schüler dort. Schließlich kam Weber auf die Lösung.
Wir haben zusätzliche Mikrofone dann, die in der Klasse aufgestellt werden, sodass die Schülerinnen und Schüler besser hören, was ihre Mitschüler an Unterrichtsbeiträgen auch leisten.
In diesem Fall ist ein Inklusionsproblem erfolgreich gelöst worden. Allerdings, das läuft nicht immer so. In den meisten Fällen klemmt es bei der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler im Unterricht, gerade in Corona-Zeiten. Das jedenfalls geht aus einer Forsa-Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung unter 2000 Lehrerinnen und Lehrer bundesweit hervor, die heute veröffentlicht wurde. Gerhard Brandt, VBE-Vorsitzender für Baden-Württemberg, nennt die Ergebnisse für sein Bundesland, die sich aber kaum von der bundesweiten Erhebung unterscheiden.
2/3 aller Befragten geben an, dass die Schülerinnen und Schüler während der Schulschließungen nicht ausreichend gefördert werden könnten. Also sprechen jetzt über die Schülerinnen und Schüler mit inklusivem Förderbedarf, die anderen auch, aber da besonders. Deutlich über die Hälfte der Lehrkräfte sagt, dass bei den Schulöffnungen die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf nahezu vergessen wurden. Die Kinder fallen im Fernlernunterricht schlichtweg durch.
Und gerade die Maskenpflicht bereitet Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besondere Probleme, sagt Gerhard Brandt.
Die ganze Gesichtsmimik fehlt. Diese Kinder, auch wenn wir Kinder mit Trisomie oder sowas in Betracht ziehen, die brauchen aber auch den Kontakt. Die Kinder kommen her, die umarmen einen auch mal. Die suchen zum Teil auch körperliche Nähe. Das alles findet so nicht mehr statt. Das ist für die Kinder schlimm.
Schließlich, so der baden-württembergische VBE-Landesvorsitzende, räche sich in Corona-Zeiten auch ein weiterer Punkt. Lediglich 15% aller Schulen in Baden-Württemberg sind demnach komplett barrierefrei. Im Gegensatz dazu sind die Hälfte aller Schulen nicht einmal ansatzweise barrierefrei.
Wenn wir Kinder haben im Bereich der Körperbehinderung, wo wir Barrierefreiheit brauchen und wir müssen den Abstand einhalten, ich habe aber Kinder mit Rollstuhl, das wird alles schwieriger.
Also Corona hält das Brennglas auf Schwachstelle, dass alles das, was vorher schon schwierig war, noch schwieriger wird in Corona-Zeiten. Und Inklusion braucht starke Strukturen. Bei fehlenden Lehrern, Maskenpflicht, E-Learning leiden die Schwächsten am meisten.
Ergänzt Karin Broschardt, Vorsitzende des Realschullehrerverbandes Baden-Württemberg. Nach ihrer Meinung zeige gerade die Corona-Krise, dass eine Inklusion behinderter Kinder in den regulären Schulunterricht während der Pandemie kritisch hinterfragt werden müsse.
Mit dem Blick auf unsere gut ausgestatteten SBBZen, früher Förderschulen, würde ich schon sagen, dass die Kinder da eben den Halt auch bekommen in kleinen Gruppen.
SBBZ, das steht für sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Eltern können entscheiden, ob sie ihre Kinder in den Regelunterricht oder eben in eine SBBZ schicken. Dass diese Fördereinrichtungen gerade in Corona-Zeiten zunehmend an Bedeutung gewinnen, steht für Gerhard Brandt vom Bildungsverband VBE außer Zweifel.
Demgegenüber sprechen sich über alle Schularten hinweg 9 von 10 Lehrkräften, das ist eine deutliche Mehrheit, 9 von 10 Lehrkräften dafür aus, die bisherigen Förder- und Sonderschulen in Baden-Württemberg heißen, die SBBZen, zu erhalten. Das ist ein ganz klares Votum.
Das aber bildungspolitischen Sprengstoff in sich birgt. Denn immer mal wieder gäbe es Pläne, solche Förderschulen langfristig ganz abzuschaffen und allen Kindern mit Behinderungen in Regelschulen zu schicken, so wie es die Internationale Behindertenkonvention vorsieht. Der Bildungsverband VBE bezweifelt allerdings, ob das in Corona-Zeiten 1:1 zu stemmen ist.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Wie geht es dir? Wird man in diesen Tagen viel gefragt und will das natürlich auch gern von anderen wissen. Wie geht es dir in Deutschland? Hat Stefanie Gebert jetzt einen jungen Iraner gefragt, der vor 5 Jahren aus seiner Heimat geflüchtet war und nun in Köln als Schreiner angekommen ist. Doch auf dem Weg zum Arbeitsplatz gab es auch einige Hürden.
Über seine Fluchterfahrungen mag Hamid Niarekani nicht gerne sprechen. Wer den gebürtigen Iraner aber nach seinem neuen Leben in Deutschland fragt, bekommt gerne Auskunft, auch über die anfänglichen Schwierigkeiten.
Die Sprache war sehr schwer, muss ich sagen. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, du musst Deutsch lernen. Das, wenn ich auch perfekt Englisch reden kann, brauche ich trotzdem Deutsch, deutsche Sprache. Und habe ich angefangen, Deutsch zu lernen.
Zur gleichen Zeit lernte der Iraner auch seine heutige Frau kennen, die wichtigste Helferin auf dem Weg zum Job. Ohne sie, erzählt Hamed Niarekani, wäre das Chaos um seine iranischen Ausbildungsdokumente als Schreiner bis heute nicht beseitigt.
Sie hat mir wirklich geholfen, dass die Sachen präsentiert wird und anerkannt wird oder verstanden wird, dass was das überhaupt ist. Weil es war nicht nur ein Dokument, das 3 Jahre Ausbildung, sondern viele Dokumente, und haben wir einen Lebenslauf geschrieben. Und so konnte man verstehen, was ich überhaupt gemacht habe.
Anders als in Deutschland wird die Schreinerlehre im Iran nicht kompakt in 3 Jahren abgeschlossen, sondern ist in viele kurze Weiterbildungen aufgegliedert. Nachweise und Zeugnisse ließ sich Niarekani aus dem Iran schicken und auf Deutsch übersetzen. Ganze Aktenordner füllen die Korrespondenz zwischen ihm und der Handwerkskammer Köln. Die prüfte und entschied, die Qualifikationen des Iraners im Tischlerhandwerk entsprechen dem Gesellenniveau. Allerdings nur, wenn er noch ein 15-monatiges Praktikum in einer zertifizierten Werkstatt absolviert, unentgeltlich. Auch diese Hürde nahm der 30-Jährige und bewarb sich mit seiner erfolgreichen Anerkennung bei der Schreinerei von Emmanuel Robert im Kölner Süden.
Wir haben uns da getroffen und dann eine Probearbeit gemacht, und wir haben gemerkt, dass der Ahnung hat und zu dem Team passen wird, und so haben wir uns entschieden, da zusammenzuarbeiten.
Erinnert sich der gebürtige Franzose Robert. Der Mittelständler entscheidet sich bewusst für Mitarbeitende auch aus dem Ausland. Sein jüngster Auszubildender etwa war gebürtiger Pakistani.
Also ich bin auch gereist und bin ich auch hier gelandet, und ich finde das interessant, und ich bin auch mit der Innung sehr verbunden und mit meinem Beruf sehr verbunden, und das liegt mir sehr, unseren Beruf weiterzugeben und Leute zu auszubilden und eine Chance auch zu geben, wenn die dann die Chance nehmen will.
So, sieht das so aus.
Hamed Niarekani ergriff seine Chance und arbeitet seit Anfang des Jahres Vollzeit in der Werkstatt von Robert, und das mit großer Leidenschaft.
Wenn ich etwas baue oder etwas herstelle, das liebe ich. Das hat ein gutes Gefühl. Das habe ich gebaut.
2-3 Jahre, so erzählt der Iraner, möchte er weiterarbeiten und dann vielleicht auch einen Meistertitel erwerben. Allerdings, so schätzt es Niarekani ein, müssen dafür seine Sprachkenntnisse noch deutlich besser werden.
Es sind noch viele Schwierigkeiten mit der Sprache, aber lerne ich immer noch. Ich bin im Betrieb, meine Freunde, meine Kollegen sind alle Deutsch, kann ich mit denen unterhalten und arbeiten, das ist auch ein guter Vorteil, ist wie ein Deutschkurs. Ne? Das ist super, dass ich hier weitermachen kann.
Toxische Männlichkeit im Netz und kryptische Verschwörungssimulationen. Das beschäftigt gleich die Kollegen in Corso, Kunst und Pop nach den Nachrichten. Campus und Karriere gibt's morgen wieder ab 14.35 Uhr mit Neuigkeiten aus der Bildungs- und Berufswelt. Am Mikrofon war heute Kate Malaike.